Herzlich willkommen zum Podcast Chancengleich. In dem Format des Vereins All Inclusive Rostock spricht Moderator Christian Schenk mit interessanten Menschen über die Themen Inklusion und Gleichstellung. Die Gäste des Podcasts leben entweder mit körperlichen Einschränkungen, leiden an psychischen Erkrankungen oder sie sind eben als Experten in diesen Bereichen tätig. Die Gespräche sollen für das Thema Inklusion sensibilisieren und zum gesellschaftlichen Miteinander inspirieren und motivieren. Also jetzt gute Unterhaltung mit dem Podcast Chancengleich.
Draußen ist es eigentlich Herbst. Da würde man sagen, gibt es keine schönen Gedanken. Aber ich habe in den nächsten 25 Minuten eine Gesprächspartnerin hier. Die ist begeisternd, sehr schön, sehr kreativ und hat, glaube ich, so viel zu vermitteln, dass man sagen muss, es geht auch ein bisschen ans Herz. Herzlich willkommen, Sophie Hauenherm.
Hallo Christian, danke, dass ich heute bei dir sein darf, auch wenn in virtuell.
Genau. Ich aus Warnemünde, du in Leipzig.
Dresden,
Leipzig geboren und Dresden, genau. Warum Dresden?
Ja, Dresden hat mich irgendwie dann geschafft, an sich zu binden. Das Berufswegens, der Liebe wegens und mittlerweile habe ich Dresden so in mein Herz geschlossen, dass ich mir auch nicht mehr vorstellen kann, hier wegzugehen.
Ich kann mich erinnern, ich hatte immer so den Wettbewerb zwischen Leipzig und Dresden und habe mich auch mal ein bisschen mehr für Dresden entschieden, von der Schönheit und der Vielfalt. Du hast aber deinen Lebensweg in Leipzig begonnen und so wie ich mal mit dem Turnen begann, hast du nicht Turnen gewählt, sondern Tanzen. Warum eigentlich die Geschichte? Weil einfach ein Tanzverein neben dir war?
Tatsächlich nicht. Ich habe erst gestern ein Video angesehen, da war ich 2 Jahre alt und es lief Musik im Hintergrund und ich habe einfach getanzt. Also es gibt, seitdem ich geboren bin, im Prinzip Videos von mir, die mich tanzen zeigen, wo ich immer sage, das war keine Entscheidung, das bin einfach ich.
Warst du ein hyperaktives Kind?
Ja. Definitiv. Ständig am Bewegen, ständig am Weltentdecken, rumrennen, Musik genießen und ja, das ist meine Persönlichkeit. Also der Tanz hat mich gewählt und nicht andersrum.
Mich hat nämlich mein Vater auch zum Turnen gebracht, weil er gesagt hat, der ist hyperaktiv, dann kann er wenigstens abends gut schlafen, weil er viel trainiert hat.
Das kenne ich.
Das Gefühl, Tanz ist ja nicht nur Sport, sondern wirklich so eine, ich sag mal, eine Lebenseinstellung?
Definitiv. Definitiv und ich sage auch immer, Tanzen ist eigentlich eine Sprache, weil es verbindet so viele Dinge, Körper, den Geist, die Persönlichkeit, den Charakter, es ist eine Art der Kommunikation, es ist eine Art des Ausdrucks, wie man sich präsentieren kann, was man sagen möchte, was man zeigen möchte, ganz vielfältig.
Und jeder von uns hat ja so Lehrmeister oder Übungsleiter oder Trainer, wie in meinem Falle. Gab es auf deinem Weg hin zu jemandem, der in der Paluca-Schule dann studiert hat, dort jemanden, der dich begleitet hat auf diesem Weg?
Viele, viele. Ich hatte eine ganz tolle Lehrerin damals in Leipzig an der Johann Sebastian Bach Schule, die auch zu meinen Eltern hingegangen ist und erstmal gesagt hat, seht ihr denn nicht, das Kind will tanzen? Wo wir dann eigentlich erst die Initiative ergriffen haben, zu gucken, ach, Tanzen geht ja auch als Berufsform, was muss man denn da machen? Und dadurch wurde dieser ganze Weg eigentlich erst angekurbelt, dass ich letztendlich im professionellen Tanzbereich gelandet bin.
Ich kann mich gut erinnern, Beat Street war so einer meiner großen Tanzfilme, die ich gesehen habe, wo ich dann gedacht habe, da wäre ich auch gerne Studierender gewesen, weil tolle Frauen, tolle Bewegung. Ja. War für dich klar, in welche Richtung es zu dem Zeitpunkt gehen sollte in der Ausbildung?
Ich war total ins Ballett verliebt. Ich habe immer die Tänzer auf der Leipziger Opernbühne bewundert und gesagt, das will ich auch.
Also es gibt ja einige Filme, die einem aufgezeigt haben, es ist Anstrengung, es ist, ich sag mal, es ist auch ein bisschen Wettbewerb untereinander und es sind ganz wenige Männer, die man in frühen Jahren sieht, aber die nachher doch auf der Bühne eine ganz große Rolle spielen. Ist dieses Tanzen dann eine Lebensschule dahingehend, dass man eben Struktur findet, Kommunikation findet und nicht nur, ich sag mal, auf Ballettschuhen auf Spitze zu tanzen?
Da möchte ich gerne einen Satz zitieren, die damals, also eine Balletttänzerin des Leipziger Balletts, hat damals zu mir gesagt, wo ich eben kurz davor stand, auf die Paluca-Schule zu gehen, hat gesagt, mach's, nicht. Und ich damals als Kind, ne, habe gesagt, ja, ich weiß, das wird anstrengend. Ja, ich weiß, das wird hart, aber ich will das. Und jetzt aus heutiger Perspektive kann ich sie zu 100% verstehen, warum sie das zu mir gesagt hat. Aber in dem Moment war mir das als Kind ja überhaupt nicht bewusst, was für eine Bandbreite an geforderter Stärke und Härte auf mich zukommt. Definitiv war das Tanzen eine Lebensschule, ja. Es hat mir Disziplin gelernt, Zielstrebigkeit und es hat auch viele Dinge verstärkt, die ich bereits mitgebracht habe. Ehrgeiz zum Beispiel. Aber ja, es war körperliche Schwerstarbeit, es war psychische Schwerstarbeit und jeden Tag ging es über die eigenen Grenzen hinaus und noch viel weiter.
Das ist ganz interessant, weil ich glaube, physisch kann man verstehen, dass das extrem ist, die Belastung. Jetzt hast du aber auch psychisch gesagt. Was ist denn das psychische Problem beim Tanz? Die Masse, der ständige Disput mit dem Professor oder was ist eigentlich das psychische Problem?
Die psychische Herausforderung, gerade beim professionellen Tanz, ist einerseits der permanente Druck an einen selbst. Jeder Tänzer definiert eigentlich seine Persönlichkeit und vielleicht kannst du mir das auch bestätigen aus deiner bisherigen Lebenserfahrung. Mein Wert ist abhängig von meiner Leistung. Wenn ich keine Tänzerin bin, bin ich niemand. Alles, was mein Wert angeht, ist abhängig davon, wie gut bin ich, wie sehe ich aus, welche Leistung bringe ich. Und wenn ich diese Leistung nicht erbringe, bin ich nichts wert. Das war immer dieser Hintergedanke, der im Kopf saß. Diese permanente Drucksituation, egal wie viel ich gebe, egal wie viel ich kämpfe, es ist niemals gut genug. Und das ist einfach ein permanenter Gedanke, der einen psychisch natürlich auch belastet. Diese Angst vor einem potenziellen Rückschlag, der Angst, wenn ich verletzt bin, dann steige ich aus, dann schaffe ich es nicht mehr, den Stand der anderen zu holen. Wenn ich ausfalle, wenn ich krank bin, ich habe mit 40 Grad Fieber auf der Bühne getanzt, ich habe mit einem gebrochenen Zeh weiter trainiert, wo ich jetzt sage, das war krankhaft, das war eine immens Risiko, dem ich meinem Körper da ausgesetzt habe. Aber für mich hat halt gezählt, ich will nicht zurückfallen, ich will nicht aussetzen. Ich muss arbeiten, jeden Tag, am Wochenende, in den Ferien, unter der Woche, vor und nach dem Unterricht. Und das ist diese psychische Belastungssituation, die im Tanzen vorliegt.
Kann das auch sein, das war bei uns in meinem Zehnkampf ja so, ich hatte 10 Disziplinen, die ich erlernen musste und hatte mein Ideal und ich stand aber ganz woanders in der Fähigkeit und habe versucht, dem Ideal immer näher zu kommen. Dass dieses, selbst wenn man etwas erreicht hat, immer wieder eine Unzufriedenheit mit sich bringt. Ich bin ja noch von dem Ideal so weit weg, dass immer Absolut. Wieder dieses Drängen, wo man ja ehrlich sagen müsste, Kinder werden ja durch ihre Eltern zum Tanzen gebracht. Ob die Tanzlehrer, die das dann vermitteln, auch wirklich sagen, es ist ein Leben, was auch nicht ungefährlich ist. Würdest du das so sehen oder ist es doch mehr, man muss der Passion folgen, egal wie das Leben ist, nun mal so, dass es, wenn ich passioniert bin, dann gibt es Höhen und dann gibt es eben auch diese Rückschläge.
Der Tanzbereich ist viel zu wenig ausgestattet mit psychischer Begleitung, aber auch mit psychischer Prävention, was mentale Gesundheit angeht. Es gibt einen körperlichen Eignungstest, der ist erforderlich, um auf die Palooka-Schule zu kommen zum Beispiel. Aber es gibt keinen psychischen Eignungstest. Es gibt keine regelmäßigen Workshops. Wie trainiere ich meinen Selbstwert, meine Selbstliebe? Wie kann ich meiner Gesundheit nicht nur im Körper etwas Gutes tun, sondern auch im Kopf? Das gibt es nicht und das muss es aber geben, weil eben die Belastung auf körperlicher und mentaler Ebene so enorm hoch ist. Wir haben immer noch das Problem verschiedener psychischen Störungen, die so eine hohe Prävalenz haben im Tanzbereich. Und da reden wir nicht nur von Essstörungen, was, denke ich, noch das Offensichtlichste ist. Da reden wir auch von Depressionen, da reden wir von Angststörungen und von traumatischen Belastungsstörungen, die aufgrund verschiedener Anforderungen im Tanzbereich einfach extrem risikobehaftet sind, daran zu erkranken. Und wenn dann noch außerhalb des Tanzes etwas dazukommt, vielleicht im familiären Bereich, dann sind das die perfekten Voraussetzungen in Gänsefüßchen, um an einer psychischen Erkrankung zu erleiden. Und selbst dann ist wieder dieser Gedanke da, ich darf ja nicht ausfallen, ich darf nicht als schwach wirken, ich darf nicht als nicht belastungsfähig eingestuft werden, und dann wird vertuscht. Und das ist eine riesengroße Gefahr, die sich nicht nur in dem Moment einen belastet, sondern für den Rest seines Lebens.
Also ich glaube, ich möchte dazu noch mal einen zweiten Podcast machen, weil das ja so viele Themen sind, die du ansprichst, weil es geht ja eigentlich um dich, aber du zeigst eigentlich den Tanz, was das bedeutet, was es beinhaltet. Und dass du dich damit beschäftigst, ist ja nicht allein in deinem Studium, dass du dir daraufhin aufgrund dieser Lebenserfahrung gesagt hast, ich möchte mich stärker damit beschäftigen, um das vielleicht auch weiterzugeben. Und ja, weil es vielleicht einfach zu wenig kommuniziert wird.
Absolut. Es ist weiterhin stigmatisiert, und für mich ist es ein ganz, ganz großes, zentrales Anliegen in meinem Leben, dass ich dem entgegenwirken kann.
Jetzt ist es ja noch ein Phänomen, dass du diese Belastung des Tanzes schon geschildert hast. Man hat eine Vorstellung, Schweiß, Tränen, Umarmungen, Dankbarkeit, Klatschen, Beifall, Bühne. Und dann hast du doch noch wieder eine Last zu tragen gehabt, dass du mit 18 einen... Ja, was war's? Ein Unglückstag, ein Pech, ein Zeichen von irgendwo? Ist es vielleicht eine Thematik, die man auch nicht erklären kann? Du bist ja in eine Lebenswelt mit 18 Jahren gegangen. Vielleicht erklärst du das ganz kurz.
Ja, und zwar war mein Schicksal war sozusagen, dass so nenne ich es, weil ich sage immer, alles passiert für irgendeinen Grund, auch wenn man den vielleicht erst Jahre oder Jahrzehnte später begreift. In dem Moment hat es erstmal mein Leben zerstört. Und das war oder begann damit, dass ich ein halbes Jahr vor Vollendung dieser Bühnenausbildung, ich hatte gerade schon fürs Vortanzen mich angemeldet, Videos geschickt etc., dass ich dann unermessliche Rückenschmerzen bekommen habe. Und aus den Geschichten, die ich vorhin auch erzählt habe, bin ich ja immer überall drüber gegangen, ne, auch mit gebrochenem Zeh etc. Und diese Rückenschmerzen waren so extrem, dass selbst ich gesagt habe, hier stimmt was nicht. Daraufhin mehrere Ärzte aufgesucht habe und letztendlich mich selbst ins Krankenhaus eingewiesen habe, weil ich vor Schmerzen schon nicht mehr laufen konnte und eigentlich nur noch unter Tränen gebettelt habe, dass mir irgendjemand hilft. Und letztendlich wurde das leider von den Ärzten nicht als solches erkannt. Man hat mir im Prinzip gesagt oder gefragt, ob ich immer so theatralisch sei. Also es war wirklich einfach in dem Moment aus ärztlicher Sicht. Die haben sich gedacht, okay, junges Mädchen mit Rückenschmerzen, die muss sich nicht wundern. Vom Tanzen passiert sowas und die soll hier nicht so rumheulen. Das war quasi so der Unterton. Ich bin dann im Krankenhaus geblieben und hatte dann leider die Erfahrung machen müssen, dass nach 2 Tagen im Krankenhaus meine Beine eingeschlafen sind, ich sie nicht mehr bewegen konnte, und am nächsten Tag wurde dann erst ein MRT veranstaltet. Und dort haben sie dann festgestellt, dass ich einen Abszess im Spinalkanal habe. Das kam durch eine bakterielle Infektion. Und diese Infektion hat sich im Rückenmark sozusagen angesammelt, ist von Tag zu Tag größer geworden, bis sie letztendlich so viel Raum gebraucht hat, dass die Nerven abgequetscht wurden im Lendenwirbelbereich, und dadurch war ich dann hüftabwärts komplett gelähmt. Es wurde dann eine Operation sofort veranlasst, um diesen Abszess zu entfernen. Nur waren die Schäden zu dem Zeitpunkt schon so immens, dass die Entlastung des Rückenmarkes nicht den Schaden der Nerven wieder reparieren konnte. Und somit habe ich dann, nachdem ich einen Tag auf Intensiv war und dann auch wieder so langsam bei Bewusstsein, die Diagnose erhalten, inkomplette Querschnittlähmung, und sie werden ihr Leben lang im Rollstuhl sitzen. Genau, das ist das, was mir passiert ist. Die ersten 2 Wochen waren extrem schlimm, extrem schmerzhaft, auch aus, nicht nur aus körperlicher Sicht, sondern auch aus psychischer Sicht. Und dann hatte ich das große Glück, dass ich mit dem kleinen C plötzlich wieder wackeln konnte. Und ich glaube, das war der Moment, wo ich gesagt habe, okay, jetzt muss es weitergehen. Und dann habe ich angefangen zu trainieren im Krankenhausbett, ne, immer wieder Beine hoch und die Muskeln anspannen und entspannen, Dehnübungen, jeden Tag Bauchmuskelübungen, alles, was ich konnte. Ich habe angefangen zu trainieren und daran festzubeißen. Ich habe mich aus diesem Bett rausgezogen, mich am Waschbecken hochgedrückt und irgendwie versucht, Kraft über meine Beine abzugeben. Und stetig ist dann so viel passiert in der Besserung, dass ich letztendlich in der Lage war, nicht nur im Rollstuhl zu sitzen, sondern auch an Unterarmstützen zu gehen.
Ich habe dich vor 2 Monaten habe ich dich ja gesehen und war begeistert, dich so wieder zu sehen und mit dem Lachen auf die Bühne gekommen zu sein. Es ist, Sigach, das ist ja eine Vorstellung, die wir, die glauben, nicht beeinträchtigt zu sein, nicht nachvollziehbar sind. Aber wir kennen natürlich die Situation von Schwarz und Weiß, Gut und Böse. Bist du in ein neues Leben getreten oder machst du dein Leben einfach unter ganz anderen Voraussetzungen? Wie ist es für dich in diesem Falle, dass du noch nicht wieder, ich glaube, du kommst da wieder hin, dass du wieder tanzen wirst, wie du das vielleicht vorher gemacht hast, durch den Fleiß, den du vielleicht als junge Frau, als Kind erlernt hast, durch Disziplin, Beharrlichkeit umzusetzen. Wenn du Bäckerinteresse gehabt hättest, vielleicht wäre das gar nicht so, so gut gegangen, weil du jetzt eben diese Struktur der Entwicklung weißt. Oder ist das zu, ist es natürlich ein bisschen jetzt übertrieben gesagt, kein wie vorher. Also du hast auf alle Fälle ein Leben wie kein wie vorher, oder doch?
Also im Prinzip ist die Geschichte, die ich gerade erzählt habe, heute in einem Monat genau 7 Jahre her. Innerhalb dieser 7 Jahre habe ich mir einen Stand erarbeitet, der es mir eben ermöglicht, an Unterarmstützen zu gehen. Ich habe eine völlig neue Form des Tanzes mir angeeignet, bin ja trotzdem Bühnentänzerin geworden, habe mich davon quasi nicht abhalten lassen, sondern bin aus diesem System ausgebrochen, besser gesagt, und bin halt vom Ballett in den modernen Tanz und habe eine neue Form des Körpers entdeckt zu tanzen, indem ich halt sage, ich kann nicht springen, ich kann nicht rennen und irgendwie Pirouetten drehen, aber ich kann trotzdem tanzen, weil das, was ich sage, dafür braucht es nicht die Bewegung, die Menschen sich mal ausgedacht haben, die richtig sind, sondern dafür braucht es ehrliche Bewegungen und dafür braucht es einfach nur den Mut zu gucken, was ist mit meinem Körper möglich. Nichtsdestotrotz ist es so, dass ich jetzt einen Stand erreicht habe, wo man sagen kann, ich werde nicht diesen Forrest Gump-Moment erleben, in dem er losrennt und diese Prothesen zerspringen. Weil mit Hilfe von einerseits Willen, andererseits aber auch enorm viel Glück, weil kein Verlauf dieser Diagnose ist wie der andere, habe ich es halt geschafft, diesen Stand zu erreichen. Aber jetzt geht es halt darum, diesen Stand zu halten und nicht natürlich auch weiterhin zu verbessern. Aber potenziell bin ich an diesen Punkt gekommen, wo es einfach stagniert ist und ich froh bin für jeden Tag, den es nicht schlechter wird. Und auch das ist normal. Es kann mal wieder schlechter werden. Wer weiß, wo ich in 20 Jahren bin. Aber jetzt geht's halt um den jetzigen Augenblick und das zu machen, was mich glücklich macht. Und das ist Training, aber nicht mehr zu trainieren bis zum Umkippen und nicht mehr zu trainieren über jede Grenze hinaus, sondern auf meinen Körper zu hören. Das ist etwas, was ich dadurch gelernt habe, zu tanzen, aber tanzen aus Leidenschaft und nicht den Tanz zu haben als eine toxische Beziehung, die einen die ganze Zeit unter Belastung stellt für den einen kurzen Glücksmoment, sondern den Glücksmoment permanent erleben zu dürfen. Und natürlich auch eine ganz andere Wertschätzung. Im Prinzip fehlen mir ja genau die Dinge, mit denen ein Mensch normalerweise, sag ich mal, geboren wird. Und das sind ganz alltägliche Dinge. Zu der Diagnose Querschnitt gehört, ich kann nicht mehr ordentlich laufen und meine Blase und mein Darm funktionieren nicht mehr. Das sind genau die Sachen, wo eigentlich jeder andere Mensch sagt, ist mein tägliches Brot. Und das gibt einem natürlich nochmal eine ganz andere Wertschätzung für das Leben, für Details, für Momente, für Erfahrung, für Möglichkeiten, wo ich immer sage, ich wünsche jedem Menschen von Herzen, dass nicht so eine Erfahrung erst notwendig sein muss, um Gesundheit schätzen zu können.
Aber ich sag mal ein Aber. Ich glaube, dass du ja an dir festgestellt hast, dass du dein Leben nach dieser wirklich schwierigen Situation der Lähmung, dass du dann für dich erstmal eine Lösung gefunden hast. Aber wenn ich jetzt mit dir zuhöre und mit dir spreche, merke ich ja, du willst ja auch anderen etwas sagen. Du sagst eben gerade, du wünschst es keinem, aber es gibt ja doch sehr viele Menschen, deshalb sind wir auch mit Inklusion eng verbunden, mit Chancengleich, unserem Podcast hier, dass wir über diese Thematik sprechen. Inwieweit ist denn für dich dein jetziges Sein neben dem erfolgten Studium und deinem Training für den Tanz auch Botschafterin zu sein? Empfindest du das? Spürst du das? Wirst du gefragt? Und gibt es eigentlich mehr Menschen, die in so einer Situation sind wie du, als wir es eigentlich annehmen?
Ich glaube, meine Geschichte an sich ist eine Botschaft, die ich halt genauso, wie ich es gerade geschildert habe, einfach weitertragen möchte. So, in dem Sinne, schaut einfach mal ein bisschen genauer hin auf euren Körper. Seid ein bisschen dankbarer für die Menschen, die halt, sag ich mal, ich kenne Arbeitskollegen von mir, die sagen, ach ja, da habe ich mit 40 Grad Fieber auf der Bühne getanzt und die sich das gegenseitig rumwerfen, als sei es so ein Kräftemessen, wer am kränkesten war und auf der Bühne gestanden hat, wo ich gesagt habe, das ist nicht lustig. Ihr habt die Möglichkeit, dass ihr jetzt lachen könnt, weil es bei euch gut gegangen ist. Aber das muss es nicht immer. Und das ist die eine Botschaft, die ich habe sozusagen an die Menschen, die Gesundheit haben, sie aber aufs Spiel setzen. Das ist die eine Richtung. Und die andere Richtung ist natürlich an die Menschen, die ihren riesengroßen Rucksack, und den haben wir irgendwo alle zu tragen, auf den Schultern haben, mit dem Leben konfrontiert worden sind, im Unschönen Schicksalsschläge erlitten haben. Für die Menschen, wo ich sagen möchte, Scheiße passiert, man kann nicht alles kontrollieren, aber man kann kontrollieren, wie man damit umgeht und was man daraus macht. Und das ist ein sehr, sehr langer Weg teilweise. Aber da gibt es einen Weg. Und da gibt es auch einen anderen Weg, wie man sich vielleicht am Anfang vorgestellt hat. Und genau das sind so die beiden Richtungen, wo ich sage, das möchte ich eigentlich am liebsten jedem Menschen mit auf seinen Weg geben.
Jetzt habe ich zum Ende natürlich immer diese bittere Aufgabe, etwas zu unterbrechen, was gar nicht zu unterbrechen geht, weil es ein langer Gesprächspart eigentlich wäre. Aber ich verspreche dir, wir führen das weiter. Sicherlich auch werden wir ja im September nächsten Jahres ein Festival rein um Tanz nehmen. Da werden wir ganz bestimmt dieses mit aufgreifen. Aber ich möchte eins einmal machen, was man sehr selten, glaube ich, vornimmt. Ich glaube, du hast dir vieles schon wieder ermöglicht. Aber könntest du vielleicht 2, 3 Personen nennen, die für dich auf diesem Weg, dass du jetzt mit mir hier so sprichst, dass das ermöglicht haben, dass du so eine begeisternde Vermittlerin nicht nur von Inklusion, sondern vom Leben bist?
Ja, da muss ich immer wieder einen ganz, ganz großen Dank geben an meine Familie und meine Freunde. Ne? Erstens meine Mama, mein Papa und mein Bruder, die im Krankenhausbett angefangen haben, alles für mich zu tun und mit mir zusammen diesen Weg zu gehen. Dann aber auch meine Freunde, und dazu gehören Lea Kemalidis, Pia Wohmann und Rebecca Neter, die immer an meiner Seite waren über den Verlauf und mich in den Momenten, wo ich aufgeben wollte, gesagt haben, nee, wir finden jetzt einen Weg. Und ich bin unfassbar dankbar, dass ich in meinem Leben so wundervolle Menschen habe, die wirklich diesen Weg zusammen mit mir gehen und mich da immer wieder unterstützen und aufbauen. Und ja, letztendlich jetzt natürlich auch mein Freund und mein Partner, der vielleicht damals nicht dabei war, der aber mit mir meine Zukunft gestaltet. Und das sind einfach Umstände, mit denen ich mich glücklich schätzen darf, wo ich ja einfach nur dankbar dafür bin.
Also du hast es schon gesagt, wir sprechen uns in 20 Jahren wieder. Wir werden dann ja, mit Wellenrauschen, meinem Kollegen hier, mit dem Oliver, sitze ich hier gegenüber. Und wir haben ein Gespräch geführt, was eigentlich ungewöhnlich lang ist, aber ich habe das Gefühl, wir haben gerade erst begonnen. Ich wünsche dir erstmal für den Rest des Jahres alles Glück, dass du weiter vorankommst, dass deine Lebensziele sich erfüllen. Und ganz, ganz gespannt bin ich, wenn wir dann uns gemeinsam vielleicht wiedersehen, spätestens im September nächsten Jahres beim 4. Festival der Inklusion.
Ich freue mich riesig darauf.
Ja.
Danke.
Dankeschön. Ciao.
Ciao.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie den Podcast Chancengleich bei Ihrem Podcast-Anbieter des Vertrauens. Der Podcast Chancengleich ist eine Produktion von All Inclusive Rostock. Moderation: Christian Schenk. Redaktion: Emma Sauer und Christian Schenk. Aufnahme und Postproduktion: Oliver Kramer von der Agentur Wellenrauschen. Mehr Informationen zu den Themen Inklusion und Gleichstellung finden Sie auf unserer Website unter www.all-inklusiv-rostock.de.